Danke, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Mein Name ist Robert Reitz. Und zwar will ich das SEC-TPM-CTL-Tool vorstellen, was eine BitLocker-ähnliche Verschlüsselung ist, die auch in einem größeren Konzern Verwendung finden kann. Und es wurde im Rahmen des Linux-Open-Client-Projektes von T-Systems MMS, Multimedia Solutions GmbH, entwickelt und nun auch als Open Source veröffentlicht. Das Ansinnen war, von T-Systems ein Linux-Client bereitzustellen, und da ist es notwendig, dass die Platte auch entsprechend verschlüsselt wird und beim Diebstahl gesichert ist. Okay, was ist SEC-TPM-CTL? Das ist eine TPM-gestützte Full-Disk-Encryption-Anwendung, ähnlich zu BitLocker. Notwendig in dem Open-Linux-Client-Projekt, da es eine Konzernanforderung ist. Und es soll nicht schlechter sein als BitLocker, muss aber auch nicht besser sein. Das war so die Vorgabe, wobei wir uns da nicht immer dran gehalten haben und versucht haben, es besser zu machen als wie beim Windows. Die Historie zunächst. Es hat 8 Monate circa gedauert, um den heutigen Stand zu erreichen. Wir haben eigentlich bei Null angefangen, eine Kollegin und ich haben das zusammen entwickelt. Wir mussten erst das TPM-Modul, was ja mittlerweile in jedem Rechner drin ist, erstmal kennenlernen. Dann wird man mit einem Haufen von PCR-Werten erstmal erschlagen und muss natürlich auch noch die Debian-Integration für das Ubuntu-System üben, dass zum Beispiel bei Kernel-Updates, Init-RAM-FS-Updates etc. dann alles signiert und funktionierend eingespielt wird in das System, ähnlich wie das auch Group macht. Dann mussten verschiedene Upgrade-Pfade evaluiert werden. Was passiert beim BIOS-Upgrade, was passiert beim Betriebssystem-Upgrade, Kernel-Update, Treiber-Update etc., weil das alles einen negativen Impact beim TPM bedeuten kann. Und dann ging der Schritt weiter, dass wir festgestellt haben, wenn man das Secure Boot kennenlernt und benutzt, dann klappt das mit dem TPM noch viel, viel besser. Und weiterhin musste noch die verschlüsselte Kommunikation geübt werden mit dem TOFU-Prinzip. Das ist das Trust-on-First-Use-Prinzip, sodass wir nicht eventuell mit einem gefakten TPM-Modul in einem anderen Rechner Kommunikation aufbauen beim Einschalten des Systems, sondern genau mit dem das auch provisioniert wurde. Und dann noch als Update sozusagen obendrauf die Policies, TPM-Policies verwenden für ein TPM plus Passwortschutz. Bei BitLocker heißt das TPM plus PIN. Das hat nur ein paar interessante Vorteile zu einem reinen BIOS-Passwort und muss auch noch erlernt werden, wie das funktioniert, sodass wir eigentlich so in der Fülle die wichtigsten Features alle integriert haben und eine runde Lösung daraus entstanden ist. Die Anforderungen des Tools sind, dass die Daten beim Diebstahl vom ausgeschalteten Laptop geschützt sind. Die Manipulation an Bootcodes soll verhindert werden, also jegliche Manipulation von dem Bootloader selbst oder den zu bootenden Dateien soll erkannt werden. Soll auch gleichzeitig einen hardwaregestützten Schutz bieten, das Ganze. Und natürlich auch administrativ leicht zu pflegen sein, was anfänglich nicht ganz einfach erschien. Und eine weitere Anforderung, die automatisierte Installation in der IT. Die wollen 100 Laptops provisionieren und da will keiner per Hand 1000 Sachen händisch anklicken, sondern es muss eine automatisierte Lösung dafür geben. Und natürlich auch eine Recovery-Strategie, wenn das TPM kaputt geht oder Hardwarefehler bedingt, dass man die Platte in ein anderes Gerät reinstecken muss. Wie kommt man dann wieder an die Daten dran? Okay, was ist das TPM 2.0-Modul? Das ist ein hardwaregestützter Keystore, der in allen modernen Rechnern drin ist. Windows 11 hat es als Pflicht und da bietet es sich an, das auch zu nutzen. Normalerweise liegt es brach in jedem Ubuntu-System. Es sichert Passwörter mit Bindung an einen spezifischen Systemzustand, was dann PCR-Sealing genannt wird. Und da komme ich dann später nochmal darauf, was das genau bedeutet. Und es hat auch noch ein paar Bonbons eingebaut, zum Beispiel die Dictionary Attack Lockout Mechanismen, sodass, wenn man das Passwort 30 Mal falsch eingibt, dass dann eine 10-minütige Wartestrafe durchzulaufen ist, bevor man dann wieder das Passwort eintippen kann. Und das ist natürlich eine sehr interessante Lösung, wenn man Passwörter in irgendeiner Art und Weise benutzt, weil es dann das Hacken und Knacken davon wirklich erschwert. Für VPNs ist dann auch noch relevant, dass man auch RSA-Schlüssel drin ablegen kann. Der private Kiegel wird das TPM nie wieder verlassen, so die Theorie zumindest. Und das ist für dieses Projekt allerdings nicht interessant, sondern es geht nur um das Sichern des Lux-Passwortes. Okay, hier ist eine Übersicht der PCR-Register, wie sie üblicherweise in einem Ubuntu-System Verwendung finden. Auf der linken Seite sind die Bereiche der Firmware primär drin, nicht komplett. Und auf der rechten Seite auf jeden Fall der User Space. In das PC, die Register werden folgendermaßen bestimmt. Beim Einschalten des Rechners, bis sozusagen die Firmware bereits die Hash-Summe vom BIOS und schreibt das und hasht das auf den PCR 0 hin drauf. Das bedeutet, dass dadurch, dass ein Hash sozusagen auf den anderen drauf addiert wird, es wird verlängert und dann ein neuer Hash gebildet, hat man immer quasi eine Abfolge von Hashes und man kann nicht einfach einen Wert berechnen, der einen spezifischen Hash als einen Hashwert als Ergebnis ausliefert. So muss quasi der Reihe nach genau dasselbe bei jedem Einschalten gemessen werden, um auf dieselben PCR-Werte zu kommen. Das heißt, wenn sich das BIOS durch ein Update ändert, dann wäre definitiv das PCR-0-Register danach anders. Wie anders kann man manchmal vorhersagen, manchmal nicht. Die BIOS-Konfiguration wird zum Beispiel in PCR1 gemessen. Wenn man etwas ändert, ändert sich PCR1. Wenn man es wieder zurückändert, hat dann PCR1 wieder den ursprünglichen Wert. NVIDIA-Karten mit einem Option-ROM landen in 2 und 3. Sämtliche Boot-Images, also die EFI-Dateien, die gebootet werden, sei es nun der Bootloader oder auch ein Linux-Kernel selbst, werden in PCR4 reingemessen, in der Reihenfolge, in der sie gebootet werden. Partitionstabelle in 5, Resume Event in 6, das wird unter Linux nicht wirklich benutzt, wie ich denke. Und auch interessant der Secure-Boot-Zustand in PCR7. Danach beginnt eigentlich einen Bereich, an dem man lieber nicht dran denken möchte. Der Group, seine Config wird in PCR8 gemessen, die Dateien, die der Group lädt, in 9. Unser eigenes Tool wird in PCR11 misst, PCR11. Und der Shim-Bootloader benutzt den PCR14. Beim Group haben wir zum Beispiel noch einen Spaß. Wenn man einmal nicht erfolgreich bootet, landet der Group in einem Recovery-Modus unter Ubuntu. Und mit einem anderen Timeout, zum Beispiel 30 Sekunden Timeout. Und wenn man in diesem Modus ist, wird man nie wieder einen PCR-Wert finden, weil die Group-Config dadurch anders ist, mit dem man das System wieder booten könnte, um einmal eine Recovery durchzuführen, um dann wieder normal zu booten. Man hat die Katze beißt sich in den Schwanz-Situation und kommt da wirklich nicht mehr raus. Es sei denn, man macht eine statische Group-Konfiguration, was aber bestimmt nicht Sinn der Sache ist. Genau. Das Problem hat dann auch einen Namen. Es nennt sich PCR-Brittleness, die Sprödigkeit. Aus Firmensicht betrachtet ist die Auswahl von stabilen PCR-Werten nicht wirklich einfach. BIOS-Updates ändern 0 und 2, die Config 1 und 3, Secure-Boot-Einstellungen ändern PCR 7. Aus Software-Sicht ist es aber auch nicht wesentlich einfacher. Kernel-Updates werden in PCR 4 und 9 reingemessen, Bootloader-Updates 4 und 9. Und die Bootloader-Config in PCR8. Und da ist am Anfang natürlich so die Frage, was für PCR-Werte soll man nehmen für seine Verschlüsselung. Wenn man sich an irgendeinen bindet, weiß man genau, da bricht irgendetwas in kurzer Zeit später bei irgendeinem Update, was man nicht direkt vorhergesagt haben kann. Kleinste Änderungen am BIOS oder in den Softwareständen führen zu geänderten PCR-Werten. Während jedes Updates muss genau erkannt werden, ob und was sich geändert hat, um dann eventuell neue Vorhersagen zu treffen, wie der PCR-Wert beim nächsten Booten sein wird, an dem man sich binden möchte. Das ist stellenweise wie schwarze Magie beim BIOS zum Beispiel. Auf anderer Seite beim Bootloader selbst ist es einfach. Den Hash kann man sich selbst berechnen. Aber das ist wirklich nicht richtig interessant, das zu tun. Es ist zu gefährlich, dass irgendwas kaputt geht. In einem speziellen Upgrade-Vorgang müssten dann die PCR-Werte im TPM aktualisiert werden, was auch ein größeres Problem darstellt, weil man standardmäßig eigentlich nicht Man muss quasi das TPM offen halten vor einem Upgrade, dass man den Lux-Schlüssel noch rauslesen könnte während eines Upgrades, um es dann neu zu verschlüsseln. Dann müsste der Lux-Schlüssel prinzipiell erst einmal dauerhaft verfügbar sein im TPM oder im Kernel Space, und das ist auch keine wirklich glückliche Lösung. Das größte Risiko dabei ist, dass nach einem Update alle User zur IT-Administration gehen müssen und einen Recovery-Schlüssel eingegeben bekommen müssen, um wieder an ihre Daten zu kommen. Und je mehr Leute das benutzen, desto schädlicher ist sowas für eine Firma und wäre dem Linux-Client-Projekt natürlich dann nicht besonders zuträglich. Genau, nun zu den Features von SecTPM-CTL. Es gibt null administrativen TPM-Overhead nach Updates oder während Updates. Auch keine PCR-Brittleness-Probleme. Das Ziel wird erreicht, dass das SecTPM-CTL-Tool sich nicht an irgendwelche Zustände bindet, sondern einzig und allein an den Secure-Boot-Zustand. Der Secure-Boot-Zustand ist dahingehend interessant, da nur signierte, selbst signierte Dateien zu booten erlaubt, zum Beispiel. Und wir hätten dauerhaft einen und denselben PCR-Wert, solange man nicht im BIOS manuell an den Secure-Boot-Datenbank etwas verändert, bleibt PCR7 dauerhaft stabil. Das bedeutet allerdings auch, dass für die Implementierung dann ein weiteres Tool notwendig ist, ein eigener Secure-Boot-Bootloader. Wenn das gegeben ist, dann würde das so funktionieren. Secure-Boot und TPM. Genau, zusammen ergibt das Ganze eine interessante Kombination. Der vom TPM gemessene Secure-Boot-Zustand vom PCR7-Register umfasst die folgenden Punkte. Zunächst, ob das Secure-Boot ein- oder ausgeschaltet ist. Und dann als zweites die komplette UEFI-Secure-Boot-Datenbank, also alle Zertifikate, die abgespeichert sind, oder Hash-Werte, werden komplett einmal vom TPM gemessen, und zwar noch bevor irgendein Bootloader bootet. Und zusätzlich, das ist dann weiterhin auch eine sehr, sehr, sehr wichtige und gute Sache, bevor dann das erste Ding gebootet wird, zum Beispiel ein Bootloader, wird dessen dessen Zertifikat, das quasi durch Secure-Boot erlaubt wurde, auch noch zusätzlich auf PCR7 drauf gemessen. Und danach bootet zum Beispiel der Kernel, und sollte der dasselbe Zertifikat haben, dann wird es natürlich nicht nochmal drauf gemessen. Wenn der Kernel jetzt aber mit einem anderen Zertifikat zertifiziert worden wäre, dann hätten wir dann zwei Einträge im PCR7 am Schluss. Das TPM erzwingt also keinen Secure-Boot-Status, sondern es prüft ihn sozusagen. Man kann sich an einen spezifischen Zustand binden. Genau. Und da ist die Lösung für uns gewesen, eine dezentrale Secure-Boot-Architektur zu wählen, die auch den NSA-UEFI-Richtlinien am besten entspricht. Das bedeutet, wir erzeugen uns diese Secure-Boot-Schlüssel selber, weil dann können wir quasi unsere eigenen Dateien signieren, allerdings nichts booten, was jetzt zum Beispiel von Microsoft kommt. Die Datenbank umfasst folgende Einträge: einen PK-Schlüssel, den Plattform-Key, ein CAC-Key-Exchange-Key, mehrere DB-Schlüssel oder Hashes und mehrere DBX-Einträge. Der PK-Schlüssel wird üblicherweise genutzt, um einen CAC-Schlüssel zu signieren. Der CAC-Schlüssel wird meistens benutzt, um die DB- und DBX-Hashes oder Zertifikate zu signieren, sodass eine Kette, eine Signierungskette entsteht. Und als erstes installieren wir nämlich unseren eigenen DB-Schlüssel, den wir erzeugen, mit dem dann unser Bootloader und unser Kernel signiert werden kann. Des Weiteren werden auch die beiden Microsoft-Zertifikate für Windows selbst und für UEFI, das umfasst dann zum Beispiel das NVIDIA Option ROM, auch mit reingenommen in das Secure-Boot, um zu verhindern, dass, wenn der Rechner eine NVIDIA-Karte hat, dass der Bildschirm schwarz bleibt, weil das Option-ROM ist absolute Notwendigkeit. Und das ist signiert dummerweise mit dem Microsoft-UEFI-Schlüssel. Und daher allein aus Sicherheitsgründen werden die Microsoft-Keys mit reingelegt in unsere Secure-Boot-Datenbank. Das ist allerdings aus TPM-Sicht jetzt auch nicht weiter entscheidend, da nämlich nur unser eigener DB-Schlüssel zum Booten erlaubt, dass das TPM den Lux-Schlüssel freigibt, sodass zum Beispiel die vor kurzem entdeckten Bootloader-Lücken von der DEFCON-Konferenz hier nicht keinen Impact haben. Ja, es sind zwar Microsoft-Bootloader und sie sind signiert und sie haben Lücken, ja, aber unser TPM würde sie nicht öffnen, nicht benutzen. Es würde erkennen, dass von Microsoft gebootet wird und dann würde es verhindern, dass das Passwort rauskommt.
Eine
Das ist dezentral. Jeder Laptop bekommt seinen eigenen. Ja, es gibt natürlich auch noch den Weg des zentralen Schlüsselmanagements, aber das haben wir hier nicht eingeschlagen, weil hauptsächlich Entwickler das Gerät benutzen und denen wird, sage ich mal, auch ein bisschen mehr vertraut als jetzt, sage ich mal, der Allgemeinheit. Es könnte auch eine zentrale Secure-Boot-Verwaltung entstehen, was dann auch mehr in Richtung Apple oder Google Handys zum Beispiel abzielt, um so die Masse zu schützen. Aber es geht hier primär um so Entwicklerrechner, dass die quasi dann in guten Händen sind. Und da ist der dezentrale Weg, er hat auch entscheidende Vorteile, wohingegen der zentrale Weg andere Vorteile hat. Das ist dann leichte Abwägungssache, was man nehmen möchte. Natürlich fehlt auch nicht die DBX-Liste, die ist von uefi.org. Das enthält alle blockierten Bootloader der Vergangenheit, die kompromittiert sind. Und zum Beispiel jetzt auch nach einem Update durch die DEFCON-Konferenz gibt es ein Update von dieser Liste, DBX-Liste, die die drei verwundbaren Bootloader beinhaltet. Dennoch, die DBX-Liste ist nicht relevant für SecTPM-CTL und wenn mit Windows gebootet wird, öffnet sich's nicht. Also mit anderen Worten haben wir da das Problem komplett sozusagen eliminiert an der Stelle, was ja an und für sich eine gute Sache ist. Genau, die Implementierung. Sie erfindet auch keinen eigenen Bootloader selbst, sondern sie benutzt die Systemd-Infrastruktur mit zwei speziellen Tools, nämlich dem Systemd-Stub. Das ist das Wichtigste in der ganzen Geschichte. Und zwar nimmt es einen Kernel, also eine Kommandozeile und das passende Init-ID und erzeugt mit dem Object-Copy-Befehl eine einzige EFI-Datei. Sodass die beinhaltet dann die Kernel-Kommandozeile und das Init-ID. Das ist insofern entscheidend, dass man dann diese eine einzige EFI-Datei mit unserem eigenen SecureBoot-DB-Schlüssel signieren kann. Aktuell in der Ubuntu-Welt ist es leider so, dass man den Kernel hat und seine Init-ID dann eventuell noch in einer unverschlüsselten Boot-Partition und dadurch in Bedrängnis kommt und dann noch mit der Group-Konfiguration richtig Probleme bekommt, das Ganze irgendwie sinnvoll zu verarbeiten oder zu schützen. Und aus dem Grunde ist das Ziel, eine einzige Linux-Datei zu booten, die mit einem einzigen Schlüssel signiert ist und das vom TPM dann abfragen zu lassen. Ohne diesen Stub wäre das Projekt direkt gescheitert. Man könnte diese EFI-Dateien dann auch direkt über das BIOS-Bootmenü booten tatsächlich, eventuell mit der F12-Taste oder mit der UEFI-Shell oder über andere Bootloader. Und da haben wir uns dann schlussendlich entschieden aus Convenience-Gründen, dass der Systemd-Bootloader Verwendung findet, weil der ist auch einfach dabei beim Systemd. Und er hatte so die grundlegenden Features, Cursor-Steuerung, dass man sich die Kernels aussuchen kann. Mit der Taste D kann man den Default-Kernel setzen oder wieder entfernen. Standardmäßig bootet er den neuesten Kernel und das ist natürlich gut. Dafür ist dann nur notwendig, dass der Systemd-Bootloader auch einmal mit dem eigenen SecureBoot-DB-Schlüssel signiert wird. Und dann passt er sich rein in die Kette. Natürlich aus Firmensicht ist es auch relevant, eine vollautomatisierte Prisit-Installation bereitzustellen. Weil per Hand kann man das schon installieren, ja, aber eine Firma möchte das gerne automatisieren. Die Vorbedingungen dafür, die einzige, das TPM und die SecureBoot-Datenbank müssen gelöscht sein. Wenn das die Firma bereitstellt, die Laptops zum Beispiel mit gelöschter Konfiguration, dann ist eine vollautomatische Prisit-Installation möglich. Die besteht dann aus zwei Teilen. Weil es geht erstmal ohne weitere Vorhersagen von frischen Werten, die noch nicht im BIOS drin sind, nicht so gut, sodass dann ein zweistufiger Prozess genutzt wird. Und zwar wird zunächst der Lux-Schlüssel an einen schwachen PCR, nur den vom BIOS gebunden und ein direkter Reboot ausgelöst. In der Postinstallation kann dann der Lux-Schlüssel aus dem PCR-0-Register mit dem rausgelesen werden und danach in das PCR-7 reingeschrieben werden. Der Hintergrund ist, dass bei dem ersten Reboot die SecureBoot-Datenbank zwar erzeugt wurde und auch schon ins BIOS hochgeladen wurde, aber das TPM ja noch die alten Werte des ersten Bootvorgangs drin hat mit falschen PCR-7-Werten. Nach dem ersten Reboot sind die PCR-7-Werte richtig, da die SecureBoot-Datenbank gut ist. Dann kann man aus dem PCR-0-Register den Schlüssel rausholen und den final dann in das PCR-7-Register schreiben. Wenn man sich das Ganze auf seinem eigenen Laptop installiert, würde man diesen Weg natürlich nicht gehen müssen. Da kann das wird erst der Secure Boot Bootloader installiert, einmal rebootet und danach direkt auf PCR7 dann weitergemacht, die TPM-Installation. Okay, das Fazit. Es wurden keine Probleme bei dem ersten Friendly-User-Test mit ca. 15 Leuten festgestellt. Und in der Pilotgruppe, die dann bis zu 150 Leuten, wenn ich mich nicht täusche, umfassen soll, sind bis jetzt auch keine Probleme aufgetreten. Das Ganze ist seit, ich schätze mal, ca. 3 Monaten im Umlauf. Und keiner hat es aus Versehen geschafft, nicht selbst verschuldet, die Stabilität in irgendeiner Art und Weise beim Booten zu beeinträchtigen. Das wurde auch teils erreicht durch die Nutzung von den Debian-Vorgaben im Debian-Kernel-Maintainer-Handbook, wie man Bootloader entwickelt und wie man entsprechende Hooks baut, um dann das Init-AD und den Kernel, dann nach einem Kernel-Update die Hooks zu triggern, um dann daraufhin quasi einen neuen EFI-Block zu erstellen mit dem Stub, den dann zu signieren, an die richtige Stelle zu kopieren und dasselbe auch nochmal für Update-Init-RAMFS. Da muss das auch nochmal erfolgen. Im Endeffekt habe ich selbst getestet. Es hat die Upgrades überlebt von 20.04 auf 21.10 und auch von 21.10 auf 22.04, wobei nur die 22.04-Version aktuell unterstützt wird, weil die alten Tools noch stellenweise uralte Versionen von Dependencies haben und das ist nicht mehr wirklich spaßig. Es überlebt auch BIOS-Updates, was auch ein entscheidender Punkt ist. Wir wollen uns dann bei BIOS-Updates nicht Sorgen machen müssen, dass die Maschine nicht mehr bootet. Das BIOS-Update würde PCR0 ändern. Da wir aber auf PCR7 messen, haben wir damit keine Probleme. Gibt es da noch zu sagen, dass manche BIOS-Updates allerdings auch eine neue Secure-Boot-Datenbank beinhalten? Und dann stellt sich die Frage, kann das vielleicht Probleme verursachen? Bootet dann der Rechner nicht mehr? Aber bei meinen Tests auf Lenovo-Geräten war das so, die neue Secure-Boot-Datenbank, die in einem spezifischen BIOS-Update drinsteckt, die wird zwar eingespielt im BIOS, aber nicht angewendet. Erst wenn man das Secure-Boot löscht und neu die Factory-Keys herstellt, dann würde dann die neue Datenbank verwendet werden. Und das Ganze ist realisiert in ca. 120 Kilobyte Bash-Skripten und nicht mit den speziellen APIs in C oder wie Systemd das aktuell versucht. Das ist kompliziert, man versteht es nicht direkt auf Anhieb, es ist eingebettet, man sieht es nicht. Und als Bash ist es absolut erkennbar und es hat keinen Abbruch dadurch. Im Gegenteil, die Hooks sind auch alle Bash-basiert und so passt sich das sehr schön ins System an. Ich hatte ja auch auf der ersten Seite den Link für die GitHub-Seite gezeigt. Könnte ich ja nochmal machen. Da ist das Tool zu finden. Und man kann es definitiv auf seinem eigenen Gerät auch installieren. Wenn man bei GitHub sec-tpm-ctl eintippt in der Suche, findet man das automatisch. Okay, so, das war der erste Teil und jetzt würde ich gerne einmal die Installation zeigen, live. Ich habe alles schon vorbereitet, eine virtuelle Maschine, weil die Installation, es sind etliche Schritte zu tun und man muss auch gewisse Sachen beachten und darüber wollte ich jetzt einmal sprechen und das dauert auch ein paar Minuten, aber wenn man das einmal gemacht hat, ich würde mal sagen, beim zweiten Mal ist es dann relativ einfach und auch weniger Arbeit. Okay, so, die virtuelle Maschine vielleicht zunächst. Wenn man eine neue virtuelle Maschine anlegt zum Testen, man muss es ja nicht direkt auf seinem Hauptlaptop testen, sondern lieber erstmal in einer VM, würde man, und das ist jetzt ganz wichtig, einmal Ubuntu 22.04 nehmen und ganz elementar, man muss die Konfiguration bearbeiten vor der Installation. Das ist ganz wichtig. Es müssen zwei Sachen gemacht werden. Das Allerwichtigste ist, um überhaupt nicht im BIOS-Modus zu booten, sondern im Secure-Boot-Modus mit einer leeren Datenbank, ist es notwendig, dieses hier anzuklicken. Den OVMF-Code 4m.secboot.fd. Das ist das Erste, Apply. Und danach muss man noch ein TPM-Gerät hinzufügen. Das ist gar kein Problem. Hinzufügen, TPM. Emulated ist richtig. Das Modell ist TIS und die Version 2.0. fertig. Und dann kann man die Ubuntu ganz normal installieren mit Festplattenverschlüsselung. Man sollte nicht ZFS benutzen, sondern den normalen Ubuntu-Installer durchlaufen lassen, mit die ganze Festplatte verwenden, plus Festplattenverschlüsselung aktivieren mit LVM und eben der Verschlüsselung. Ein Passwort kann man, ein kurzes Startpasswort sich ausdenken, weil das wird dann im Laufe der Installation dann nochmal durch ein stärkeres Recovery-Passwort ersetzt. Auf Wunsch. Okay, Tools sind keine weiteren mehr zu installieren für die VM. In Ubuntu 22.04 ist alles Relevante bereits drin, was man braucht, den TPM-Emulator etc. Und es ist dafür auch gedacht, um dann als Gast 22.04 zu haben auf einem Host mit 22.04. Ich habe so eine VM bereits präpariert. Und zwar durch ein Poor Man's Script, um das wieder zu recovern, auf denselben Startzustand zurückzuführen, weil Snapshots gehen nicht, sobald man das Secure Boot verwenden möchte im Virt Manager. Und daher musste ich dann drei Dateien immer wieder zurückkopieren. Das ist einmal mit einer UUID versehen, das TPM, die TPM-Ablage, des Weiteren die Secure Boot-Variablen und als Drittes das Festplatten-Image. Aber so lässt sich das dann testen. Es ist auch alles in dem Git nochmal beschrieben, mehr oder weniger gut, aber ich habe darauf geachtet, dass der Installationsweg vollständig beschrieben ist. Okay, gut. Ubuntu startet mit meinem schwachen Startpasswort. Okay, wunderbar. Vielleicht noch eine kleine Sache. Es reicht nicht, einfach nur 120 Kilobyte Bash-Skripte bereitzustellen. Man muss sich auch um die Signierung mit dem Secure Boot kümmern. Unter Ubuntu ist standardmäßig das SB-Sign-Tool vorhanden, was ein K-Mod-Sign für Kernel-Module bietet und ein SB-Sign, um den Kernel selbst zu signieren. Dieses Tool unterstützt aber noch nicht die neue OpenSSL 3 API komplett. Daher muss ich Patches dazugeben, die die OpenSSL 3 Provider API verwenden und auch den OpenSSL Store, um das volle Feature Set des TPMs und des TPM 2 OpenSSL, nämlich dem SB Signing Tool, zur Verfügung zu stellen. Wir wollen auch bei den Schlüsseln für das Secure Boot, dass der Schlüssel vom DB, dass der DB-Schlüssel in dem TPM selbst abgelegt ist, als RSA-Schlüssel dort nicht rauskommen kann und nur zum Signieren verwendet werden kann und dazu auch noch mit einem Passwort geschützt, was auf der verschlüsselten Partition liegt und auch noch mit speziellen Attributen, wo ich dann nochmal im Folgenden vielleicht darauf zurückkomme. Ich fange einmal an, dieses Tool zu installieren. Muss ich nur kopieren. Ich habe es bereits runtergeladen und die Abhängigkeiten vorher schon installiert. Bash, einmal das Passwort cachen. Wunderbar. Okay. Dann werden hier zwei neue Tools kompiliert, zu dem SB-Sign und K-Mod-Sign, TPM-SB-Sign und TPM-K-Mod-Sign, was die API entsprechend dann beherrscht. Ich kann es hier mal zeigen. Es sind zwei neue Parameter dazu gekommen, Provider für die Provider-API und für die Query-Properties. Des Weiteren ist es möglich, im Key-File nicht nur ein File anzugeben, sondern auch eine Object-Referenz auf ein bestehendes TPM-Objekt, wie das TPM2-OpenSSL vorsieht. Und dadurch kriegen wir den vollen Feature-Umfang in diesen beiden Tools zustande. Dann gibt es noch Script-Helper, die quasi die neuen Parameter kapseln, sodass, wenn man sowas wie ein EZ-Antivirus zum Beispiel noch mitverwenden will, der dann unbedingt SB-Sign benutzt, man über einen Script-Helper, dem das dann geben könnte, über ein Debian-Config-Paket am besten. Okay, das erste ist geschafft. Das zweite, das Bauen vom SEC-TPM-CTL. Bauen kann man das nicht wirklich nennen. Es ist ja Bash. Okay, hier ist noch meine Signatur drin. Das kann ganz einfach ignoriert werden. Das wird in Zukunft noch gefixt. Gut, und nun die Installation. Installation ist auch die Vorbedingungen habe ich alle noch mal beschrieben in dem README. Ich fange jetzt direkt an mit Installation. Wir erreichen den Point of No Return. Das heißt, wenn man anfängt, seinen Group und den Shim zu löschen, dann wird es ein bisschen haarig. Ja, deswegen muss man da wissen, dass man da noch weitermachen muss bis zum nächsten Reboot. Ansonsten würde man sein System zerschießen. Als erstes wird der Group und der Shim gelöscht, weil die kontraproduktiv sind, nicht verwendet werden und sich auch überlappen oder überschneiden in gewisser Weise. Und daher ist es deutlich sicherer, sie zu entfernen. Und SecTPM CT11 forciert das auch über die Control Files in Debian, dass es dann Replace des Konflikts mit Group und Shim und Lilo etc. Drin hat, sodass man das nicht parallel installieren kann, aus Sicherheitsgründen. Nun das Tool selbst installieren. Nochmal gucken, ob man noch irgendwelche Abhängigkeiten fixen muss. Alles gut. Okay, der nächste Schritt ist, das TPM zu provisionieren. Das ist etwas, was auch sträflich vernachlässigt wird in einem Standard Ubuntu. Das umfasst drei elementare Punkte. Und zwar wird nämlich ein Lockout-Passwort gesetzt, mit dem man eine erneute Provisionierung verhindern kann. Windows macht das auch so, da speichert sich dieses Lockout-Passwort, dort heißt es Owner-Passwort, speichert es sich eventuell in der Registry ab. Und so tun wir das auch. Wir speichern es auf der verschlüsselten Root-Partition ab. Für den Fall, dass man es nochmal braucht, aus irgendwelchen Gründen. Dann werden nämlich die Dictionary Attack Lockout Settings gesetzt. Der Passwort Retry Count liegt bei 32, 10 Minuten Strafe. Und der Lockout Recovery Time sind 30 Minuten. Das hat jetzt aber recht wenig Bewandtnis. Des Weiteren werden noch zwei Schlüssel erzeugt, und zwar die Primärschlüssel vom TPM, die dann Verwendung finden, um dann nachgelagert eigene Keys oder eigene RSA-Schlüssel da über diesen Primärschlüssel in der Storage-Hierarchie abzulegen. Wichtig an der Stelle ist, dass es da einen Unterschied gibt zwischen NODA und DA-Schlüsseln. DA bedeutet Dictionary Attack. Und es kann passieren, dass das TPM in einem Dictionary Attack Modus ist, weil irgendjemand oder irgendeine Software hat an dem Rechner das Passwort zu oft falsch eingetippt und dann sperrt sich das TPM. In so einem Falle würde standardmäßig auch unser Tool nicht mehr funktionieren. Beim Update würden keine neuen Kernels signiert und bei einem Reboot würde die Platte nicht mehr aufgeschlossen werden, weil das TPM sagt, nö, das mache ich nicht, ich bin gerade im Dictionary Attack Lockout Modus. Da verweigere ich erstmal die nächsten 10 Minuten sämtliche Arbeit. Und daher gibt es nämlich auch noch den NODA, das NODA-Flag. Und das bedeutet No Dictionary Attack Lockout. Wenn man seinen Schlüssel mit dem NODA-Flag taggt, dann setzt es das TPM dann um, auch wenn es in dem Lockout-Modus ist. Das ist aus administrativer Sicht ein elementarer, wichtiger Punkt. Und daher eigentlich auch der Aufwand mit dem TPM-SB-Sign-Tool, dass ich dann auch ein Objekt im TPM, ein TPM-Objekt mit den TPM-Tools erzeugen kann, mit diesem Flag und das dann dem Signing-Tools zur Verfügung stellen kann. Es ist nicht so, dass die Tools selber das Objekt erzeugen. Ich erzeuge es im TPM mit den TPM-Befehlen manuell und selbst, habe das unter Kontrolle und kann es dann zur Verwendung geben an die Signing-Tools. Und daher setze ich dann selbstverständlich das NODA-Flag für die Signierung und auch die Entschlüsselung von dem Lux-Schlüssel. Das ist aktuell so, weil die Implementierung, die hier veröffentlicht ist, die unterstützt noch nicht die TPM plus Passwort-Option, sondern sie entschlüsselt quasi vollautomatisch ohne Passwortabfrage. Sollte man natürlich noch ein BIOS-Passwort aktuell vorsehen. Das ist aber auch beschrieben weiter oben. In Kürze, weil das die Grundlage für die TPM plus Passwort-Option ist schon implementiert. Das ist nur noch nicht in die Infrastruktur komplett eingepflegt. Das mache ich die nächsten Tage. Wird dann auch eine Option verfügbar sein für eine Passwortabfrage beim Einschalten. Und für diese Passwortabfrage selbstverständlich wird dann nicht der NODA genutzt, sondern der Dictionary Attack normale Key, sodass, wenn man das Passwort zu oft falsch eingibt, dass man dann die Wartestrafe bekommt. Okay, so, die Provisionierung muss dennoch durchgeführt werden, egal wie, egal warum. Gut, jetzt wurden alle Attribute gesetzt, Passwort erzeugt und auch die beiden primären Schlüssel erzeugt. Wir können weitermachen. Eventuell muss man nicht unbedingt machen, aber es ist schön. Man kann den Group, den Windows-Bootloader und Shim-Kram und auch von dem SecTPM selbst die alten Altlasten entfernen aus dem UEFI-Boot-Menü, aus dem BIOS. einfach kopieren und pasten. Muss man aber nicht machen, dann würde man eventuell noch Altlasten vom Grub sozusagen vorfinden. Nun kommt noch ein spaßiger Teil. Viele Festplattenverschlüsselungsprogramme wollen die Bootpartition verschlüsseln. Und das ist nicht so einfach. Man müsste dem Grub zum Beispiel eine Möglichkeit geben, dass man dort seine verschlüsselte Bootpartition entschlüsselt, noch im Grub, damit der dann die zu bootenden Kernels anzeigen kann. Das ist natürlich keine wirklich sinnvolle, es ist auch sehr schwierig umzusetzen. Und Jan? Entschuldigung? Ich habe es nicht verstanden. Der, nochmal?
Der Grub unterstützt das.
Der kann das auf jeden Fall in der 1er Version, soweit ich weiß, und in der 2er auch, ja, mittlerweile. Okay, aber trotzdem ist das unnötig. Wir wollen viel lieber die Bootpartition gar nicht erst dort haben, sondern wir migrieren sie in die Root-Partition, in die verschlüsselte. Wir booten einzig unsere zwei EFI-Blobs. Das eine ist der Bootloader und das nächste ist unser Kernel mit dem Init-ID und der Kernel-Kommandozeile integriert in eine Datei, sodass wir im Endeffekt nicht mehr als zwei mit dem Loader-Config vom Systemd mal ausgenommen, drei Dateien beim Booten haben. Und von daher ist es notwendig, es ist wirklich notwendig in diesem Falle, mit diesem Ansatz, dass wir die Bootpartition eliminieren. Es reicht jetzt allerdings nicht aus, die Bootpartition einfach nur zu löschen, weil die EFI-Partition ist in der Regel sehr, sehr, sehr klein. Und daher ist es notwendig, die Bootpartition zu migrieren und danach eine neue EFI-Partition zu erzeugen, die quasi den Festplatteninhalt von der EFI-Partition und der Bootpartition in sich vereint. Unter Ubuntu kann so ein EFI-Blob mal locker 120, 150 Megabyte groß sein. Das liegt dann an den NVIDIA-Treibern. Man kann es im Bootverzeichnis angucken. Wenn man sich anguckt, wie groß sind da die Init-ID-Dateien, dann weiß man schon genau, dass der EFI-Blob auf jeden Fall nicht kleiner sein wird. Okay, dann fange ich mal an. Das ist natürlich ein bisschen lästig und daher natürlich über eine Preset-Installation zum Beispiel dann doch sehr, sehr komfortabel, die aber hier jetzt nicht zur Verfügung steht. Ich mache es einfach mal per Hand. Ich unmounte die EFI-Partition und die Boot-Partition und nun mounte ich die Boot-Partition in ein temporäres Verzeichnis. Okay, dann kopiere ich von dem temporären Verzeichnis alles nach Boot innerhalb der Root-Partition der verschlüsselten. Wunderbar. Und dann kann das Old Boot geunmountet werden und das Verzeichnis, das temporäre, auch gleichzeitig gelöscht werden. Wunderbar, das war der erste Teil. Nun sind die beiden Partitionen, die ersten beiden, auch geunmountet gleichzeitig und ich überschreibe sie einfach mal zusätzlich noch mit Nullen. Das kann keine schlechte Idee sein, muss man aber nicht machen. Und das ist auch jedem selbst überlassen, wie er das macht, ob er das macht. Ob er es macht, also es ist keine Option, man muss es machen. Wenn man die Bootpartition unverschlüsselt drauf lässt, öffnet man sich prinzipiell ein großes Sicherheitsloch. Weil jemand könnte dort das Init-ID bearbeiten, dann wird ein neues Init-Ramme festgebaut mit dem manipulierten oder mit einem manipulierten Kernel. Ist ja nicht signiert da drin. Und dann würde man sich wirklich die ganze Sicherheit und Mühe zerschießen. Daher muss die Partition, die Bootpartition gekillt sein. VDA 2. Sodele. Nun das Partitionieren, umpartitionieren. Mit gpartit zum Beispiel sollte das ein bisschen komfortabler gehen, aber ich wollte einen generischen Weg per Kommandozeilen orientiert einmal aufzeigen. Sicherlich kann man auch ein Skript dafür schreiben oder viel, viel, viel clevere Wege hierfür finden. Ich lösche die zweite Partition, ich lösche die erste Partition, ich erzeuge eine neue erste Partition. Sie nehmen den gesamten Platz ein. Die Vorgabe macht das ganz einfach möglich. Die Signatur entfernen, werde ich gefragt. Ja, warum nicht? Es handelt sich ja um etwas, was neu aufgebaut wird. Und der Print zeigt jetzt tatsächlich, vorher waren es 512 Megabyte plus 1,7 Gigabyte und nun haben wir die vollen 2,2 Gigabyte in der Partition. Sie ist aktuell noch vom falschen Typ, der Typ Partition 1. Und der Typ interessanterweise ist 1 bei GPT. Und daraufhin wird das Ganze zu einem EFI-System von 2,2 Gigabyte. Wunderbar, speichern und beenden. Nun als nächstes das Filesystem erzeugen, FAT-Filesystem. Audi A1. Wunderbar. Nun haben wir noch eine Kleinigkeit, und zwar haben wir in der FS-Tab noch eine Referenz über die UUID auf die alte EFI-Partition. Von daher zeigen wir uns jetzt die neue UUID einmal an, von der neu erzeugten Partition, weil da ist durch eine neue entstanden. VDA1, die kopieren wir uns, oder ich kopiere sie gleich, nachdem ich diesen Befehl hier noch eingetippt habe, sudo vi fstab. So, und jetzt einmal kopieren. Das ist auch gleich geschafft. Gut, das Mounten der Bootpartition muss jetzt hier gelöscht werden. Wir haben keine Platte mehr, in der das Boot drin liegen würde. Es ist in Root migriert, also einfach weglöschen den Eintrag über das Boot. Und das Boot EFI hat jetzt noch den alten UUID-Eintrag. Ändert man, indem man das einmal entfernt und die neue UUID hier einfach reinpastet. Das war's. Und nun sollte dann auch der letzte Befehl funktionieren, sudo mount boot EFI, da alles per FS-Tab richtig verlinkt ist, das Filesystem aufgebaut wurde etc. Wir haben jetzt aktuell eine komplett leere EFI-Partition. Was aber dann kein Problem darstellt, weil der nächste Befehl und auch der letzte vor dem Reboot ist jetzt, den neuen Bootloader zu installieren. sec-tpm-ctl-boot. Okay, es wird geprüft, dass das BIOS im UEFI-Setup-Modus ist. Die Keys werden erzeugt, werden in das UEFI hochgeladen und DKMS konfiguriert. Daraufhin das INET-RAM-FS neu gebaut und einmal dann initial der Bootloader installiert. Das System ist dann im Anschluss auch bootfähig. Und da wir noch nicht mit dem TPM loslegen konnten, sondern das jetzt nur um das Secure-Boot ging, müssen wir jetzt einmal ein Reboot durchführen nach erfolgreicher Installation. Das ist dann quasi die Ausgabe vom Bootloader im Allgemeinen. Das wird man dann öfter sehen im Laufe der Zeit. Okay, Reboot. Vorher war nämlich noch der Group als Bootloader. Und jetzt ist nämlich etwas anderes als Bootloader. Und zwar sec-tpm-ctl-Bootloader ist standardmäßig aktiv, ist auch der einzige. Und er basiert auf dem Systemd-Bootloader. Also es ist, wie gesagt, braucht man keine Angst haben. Es benutzt die Standard-Tools vom Linux. Natürlich, weil wir noch nicht mit dem Lux angefangen hatten, müssen wir jetzt nochmal das Festplattenpasswort eingeben. Doch hier natürlich eine Prisit-Installation eliminiert die ganzen Problematiken. Aber natürlich nicht händisch. Jetzt kann ich mich wieder einloggen auf der Maschine. Sudo bash das Passwort nochmal cachen. Wunderbar. Und den letzten Schritt durchführen. Und zwar habe ich nämlich dann noch ein Testkommando geschrieben im Bootloader, der testet, ob der folgende Sachen testet. Er testet nämlich, ob das TPM die Einstellungen, die ich im Secure Boot gegeben habe, auch umgesetzt hat in der Erkennung beim Booten. Wir wollen ja, dass der PCR7-Wert richtig ist und daher kann ja ein Test nicht schaden. Ist Secure Boot eingeschaltet? Ist denn die Secure Boot-Datenbank, die es sein sollte? Ist denn auch nur von einem einzigen DB-Key gebootet worden? Ist dieser DB-Key eventuell auch unserer? Ist die Größe richtig oder sind da noch Hash-Dateien vielleicht drin? Es können alternativ zu den Zertifikaten auch noch Hashes drin sein. Und auch, ob das Zertifikat überhaupt ein Zertifikat ist. Das sollte jeweils alles mit True beantwortet werden. Und der Secure-Boot-State ist normalerweise direkt nach der Installation auch okay. Trotzdem, ein Test kann nicht schaden. Es könnte irgendwas schief gehen und dann würde man sich richtig schön in falscher Sicherheit wiegen. Das darf nicht sein. Okay, und jetzt der letzte Teil. Installation von dem sec-tpm-tpm-Tool selbst und gleichzeitig auch mit dem Erzeugen und Setzen von einem Recovery-Key. Ich habe hier, weil ich jetzt hier konnte, Open Source ein 256-Bit-Entropie-Lux-Recovery-Key standardmäßig. Man kann per Option das minimieren. T-Systems wollte nur 192-Bit. Ich kann nicht verstehen, warum. Ja. Wenn man sowieso schon so was Langes eintippt, so sieht das dann aus, dann würde es auch nicht schaden, wenn man das wenigstens so macht, wie es sein sollte. Gut, ein neuer Key, Random Key, wird erzeugt in das TPM reingeschrieben und auch gleichzeitig in den Lux Slot 5. der Recovery Key ersetzt das Passwort, was ich hier eingeben musste, was ich auch zum Booten benutze, was in Slot 0 liegt. Lux hat dann zwei Slots. Der 0 ist das Recovery-Passwort. Slot 5 ist das, was im TPM abgespeichert ist, sodass man entweder mit dem einen oder mit dem anderen booten kann. Das heißt, man kann die Platte ausbauen mit dem Recovery Key an einem Rechner, dass die Platte wieder mounten. Kein Problem. Genau, was ist noch wichtig? Es ist da noch was wichtig. Also es sind da sehr viele Sachen auch wichtig gewesen zu berücksichtigen und zu verfolgen, weil sonst die Sicherheit natürlich nicht gegeben ist. Aber prinzipiell, jetzt sehen wir am Schluss, dass normale Bootloader aufgerufen wurde und ein Rebuild getriggert wurde von dem Default-Kernel. Alles klar, jetzt können wir den Reboot veranlassen, den finalen Reboot. Und nun sollte zum ersten Mal die Platte ohne Passwort aufsperren. Man kann sich jetzt die Frage stellen, das schließt die Platte ohne Passwort auf. Das ist natürlich ungünstig. Daher ist dann in diesen Fällen auch ein BIOS-Passwort Pflicht. Ein BIOS-Startpasswort neben dem BIOS-Admin-Passwort. Wenn es dann richtig ist, steht dann SecTPM-CTL beim Booten und unsealed, extended. Das ist dann der Hinweis, dass der Bootloader korrekt das TPM-Passwort bekommen hat und danach auch die Weiterverwendung des Passwortes durch einen PCR-Extend verhindert, sodass man jetzt im laufenden Betrieb nicht mehr über das TPM an das Passwort rankommt, weil ich über den PCR-11-Register die Hash-Werte ändere, was nicht mehr zurückführbar ist mathematisch, nicht dass wir wüssten. Und von daher ist das im TPM dann zumindest sicher. Natürlich ist der Lux-Schlüssel im Kernel irgendwo vergraben und mit dem DevMem-System könnte man das vielleicht auslesen, aber das war hier nicht unbedingt Ziel der Sache. Da das Unternehmen sowieso ein BIOS-Startpasswort verwendet, war jetzt das auch der erste Weg der Implementierung. Und ich wollte im Laufe der Woche, in dieser oder nächsten Woche, dann die PIN-Implementierung noch mit reinmachen, weil allein aus Eigeninteresse, ich will kein BIOS-Startpasswort haben, ich will den Dictionary-Attack-Lockout mitbenutzen. Und daher wird das als Update sozusagen dann reingegeben. Würde man beim Einschalten, könnte höchstwahrscheinlich sogar bei den Splash-Screen gehen, sein Passwort eingeben, TPM geschützt mit dem Lockout und dann erst würde das System starten. Okay, das war's im Groben. Gibt es Fragen?
Der aktuelle Stand ist ja mit dem BIOS-Passwort. Die BIOS-Passwörter werden halbwegs sicher. Das ist doch da auch so ein Flash-Chip. Da kann ich doch mein eigenes BIOS draufflashen mit eigener Passworteinstellung ohne.
Ja, es hat natürlich Vor- und Nachteile, wenn man. Ach so, genau. Ist denn ein BIOS-Passwort sicher? Man kann das eventuell umgehen. Man könnte vielleicht auch das BIOS-Passwort zurücksetzen, wenn man den CMOS-Hebel findet im Laptop. Und dann gibt es kein BIOS-Passwort mehr. Ja, natürlich. Eventuell würde man auch die Secureboot-Datenbank dann mitlöschen. Und dann hätte man auf jeden Fall, würde das System nicht booten, weil wir erfordern ja unsere eigenen Secureboot-Keys, was vielleicht noch als Vorteil zu sehen ist. Ein weiterer Vorteil ist nämlich bei den Evil-Mate-Attacken. Man könnte ja zum Beispiel ein Fake-Login-Screen anzeigen, in dem das Passwort eingegeben wird. Der Nutzer denkt, das ist sein Gerät, ist es nicht. Es zeigt nur etwas Ähnliches an, was aussieht wie sein Gerät. Und daraufhin nimmt das Passwort und sendet das per WLAN dann an den Angreifer zum Beispiel. Und wenn man beim BitLocker sich die PIN-Abfrage anguckt, das BIOS bootet zunächst, danach bootet der Windows Bootloader und dann kommt die BIOS-PIN-Abfrage. Beim Linux wäre das ähnlich und da vergeht einiges an Zeit. Da hat man einfache Möglichkeiten, das zu faken. Beim BIOS-Passwort ist natürlich der Vorteil, das kommt schon nach 2-3 Sekunden und das lässt sich nicht so simpel einfach so spontan faken, weil es gibt kein BIOS, was in 0 Sekunden bootet und dann in 2 Sekunden den Kernel schon bereithält, dass ein Fake angezeigt werden könnte. Da muss man schon tief in die Trickkiste greifen oder einen Raspberry Pi vielleicht in den Laptop einpflanzen, der dann etwas anzeigt, was die Abfrage des BIOS-Passwortes ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt die eine Variante. Die andere Variante ist natürlich die TPM plus PIN-Lösung, die ich vorbereite und hochlade, dass man die Wahl hat. Ja. Trotzdem ein BIOS-Login zu fälschen ist schon trickreich. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das geht, außer das Ding entkernen und Raspberry reinbauen, der dann auch die LEDs faked und so weiter. Da hat man schon ein bisschen Mühe damit. Ja. mehr Mühe, als wenn das Linux bootet und danach ein Screen anzeigt. Das kann man simpel faken. Ja, man baut die Platte aus, eine andere Platte rein, die bootet etwas, was dann so aussieht. Und da kommen wir dann eigentlich dann wieder in gedankliche Wirren und möchten am liebsten ein One-Time-Pad auch noch angezeigt bekommen, was im TPM vergraben ist, um zu sehen, ob die Maschine überhaupt die Maschine ist, mit der ich kommunizieren möchte. Also wie kann die Maschine beweisen, dass sie die richtige ist? Und ja, da kommt man irgendwann dann richtig in Bedrängnis. Und für die Masse ist das auch vielleicht nichts. Die klicken das dann einfach weg, interessiert nicht. Nur für die Hartgesottenen.
Aber wenn man das BIOS-Passwort vielleicht nicht, ich weiß nicht, wie sicher diese Dinger sind. Ich meine, Lux ist schön, das AS und alles ist sicher. Und das BIOS-Passwort, das kann dem BIOS-Passwort vorbeizukommen, da, das kann ja der Dieb des Laptops, der hat Zeit dafür.
Ja, aber dann kommt man maximal zum Login-Screen. Und dort ist man dann fest. Ja, dann können wir vielleicht versuchen, das RAM abzukühlen, ein Reboot durchzuführen und dann aus dem RAM versuchen, den Lux-Schlüssel wieder rauszulesen. Also ganz einfach ist die Frucht nicht zu erreichen, das Passwort zu bekommen. So oder so muss man gehörigen Aufwand reinstecken. Und selbstverständlich, das Gerät sollte eigentlich nicht so weit booten, dass der Login-Screen kommt, auch nicht, wenn man das BIOS in der Lage ist zu manipulieren, sondern dann sollte man sich mit dem TPM auseinandersetzen müssen und seinem Dictionary-Attack-Lockout, dass nach 10 Fehlversuchen dann die 10-minütige oder 30 Fehlversuchen die 10-minütige Wartestrafe eintritt. Und das ist dann der beste Schutz an und für sich. Ja. Wobei, wie gesagt, man kann nicht so leicht beweisen, dass das Gerät ist, mit dem ich eigentlich auch rechne. Ein Angreifer hat da so viele Möglichkeiten, das zu faken. Ja, das war jetzt auch nicht unbedingt das Ziel des Ganzen, sondern erstmal, dass wenn der Laptop im ausgeschalteten Zustand geklaut wird, dass der Angreifer dann nicht an die Daten erstmal drankommt. Ja, genau. Es wird aber implementiert in den nächsten Tagen. Noch Fragen?
System Decrypt and Vault bietet zwar keinen Schutz für gegen Dictionary-Attacken, aber grundsätzlich käme doch die Nutzung von System Decrypt and Vault in Frage.
Genau. Also die Frage ist, Systemd unterstützt in den neueren Versionen mit Cryptanroll genau ähnliche Features. Und da haben wir die Kollegin und ich auch sehr viele Gedanken uns drüber gemacht, aber im Moment dafür entschlossen, eine eigene Implementierung durchzuführen, die auch als Referenz für uns dienen kann und auch als Benchmark. Weil wir haben sehr viele Tools angeguckt, nicht nur Systemd, sondern auch Clevis zum Beispiel oder Lux TPM2, TPM2 Lux, solche Varianten und festgestellt, dass man bei jedem irgendetwas finden kann, was einem nicht so gut gefällt. Und daher war der Ansatz, eine generische Referenz zu schaffen, mit der man dann gucken kann oder eventuell die auch leicht erweitern kann, um die Features, die fehlen. Das Systemd selber hat noch Probleme mit dem InetRD. Die Maintainer von den Distributionen müssten irgendwie es schaffen, ein InetRD bereitzustellen, was dann Schlüssel beinhaltet, um weitere InetRDs nachzuladen in einer Kette, die dann aber signiert sind, weil aktuell wird jedes InetRD geladen. Okay. Es ist tatsächlich abzusehen, dass eventuell eines Tages das Tool absolut obsolet wird, was auch im Sinn der Sache wäre. Zu dem Zeitpunkt, in dem die Entwicklung angefangen hatte, war das noch keine niedrig hängende Frucht und vor allem ist Ubuntu hat das auch noch nicht. Ja. Ich glaube, die Version ist 249, irgendwas, ich weiß es nicht, die jetzt im Ubuntu 22.04 drin steckt und das dauert noch ein Weilchen, bis überhaupt diese Features dann im Ubuntu landen. Und so. Okay. Ja, da ist man dann von den Konzernrichtlinien dann ein bisschen eingeschränkter. Auf seinem eigenen Gerät kann man natürlich verschiedene Sachen auch ausprobieren. Dennoch haben wir sehr schöne Features eingebaut, zum Beispiel Trust and First Use. Wenn nämlich das TPM nicht dasselbe ist, mit dem es provisioniert wurde, dann verweigert sich der Boot direkt bei der ersten Zeile. Des Weiteren dann die Pin-Up-Frage mit dem Dictionary Attack Lockout. So haben wir versucht, rein intellektuell alle wichtigen und guten Features des Ganzen mit zu integrieren. Und deswegen wäre ich dann auch auf Resonanz sehr dankbar falls jemand Verbesserungen Vorschläge hat oder sagt, nee, das Tool brauchen wir jetzt gar nicht mehr, das TPM-Tool, das macht System D vollautomatisch, weg damit, vielleicht nur noch den Bootloader behalten, bis der auch eventuell mal weggeht. Das ist auch so gedacht im Endeffekt, ja. Wenn es das Linux irgendwann mal von selber beherrscht, dass es dann nicht mehr notwendig ist.
Ja.
Die Bootpartition muss nach Root verschoben werden, weil das benutzt wird während des Bauens von dem Init-RAMFS. Das ist ja das Target von dem Init-RAMFS. Genau. Und daher muss die Partition einfach nur in der verschlüsselten Root-Partition liegen und erzeugt dann nämlich EFI-Blobs, signierte EFI-Blobs, die dann in die EFI-Partition reinkopiert werden und die im unverschlüsselten Bereich ist. Das heißt, es gibt drei Dateien, die unverschlüsselt sind, aber zwei davon sind signiert. Das erste ist der Systemd-Bootloader. Dann hat er eine loader.conf. In meinen Augen wäre es gut, wenn man die abschalten könnte, dass man Read ein lesefreies Systemd-Boot hätte, was keine weiteren Dateien öffnet. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Group-Boot-Hole-Lücke vor einiger Zeit, vor einem halben Jahr oder einem Jahr. Da sind durch die Group-Config-Dateien dann die Tür geöffnet. Und der Bootloader von Systemd, der hat ja auch eine Config-Datei. Und alleine das macht schon ein bisschen Angst. Ja. Und
ja. Ja, nochmal eine naive Frage. Ich meine, schön TPM verwendet und so, aber was bringt es mir denn gegen meine normale Linux-Verschlüsselung mit Passwort?
Entschuldigung?
Was bringt es mir denn einen echten Vorteil gegenüber einem Standardsystem, wo ich halt Lux und mit Passwort das habe, das jetzt hier das.
Tja, das ist eine gute Frage.
Ja. Ich glaube, das ist ja die gleiche Situation. Da kann ich es damit anfangen, weil die wichtigen Daten sind stark verschlüsselt.
Ja, im Endeffekt hat es bestimmt Vorteile, weil der Lux-Schlüssel ist ein sehr langer Binärschlüssel. Den kann man nicht einfach eintippen. Wenn die Platte geklaut. Ja, aber die tippt man ja nicht ein. Man tippt eine TPM-PIN ein. Das ist vielleicht eine sechsstellige Zahl als Passwort.
Und wenn man
dir über die Schulter schaut und dich sieht, wie du dein Passwort eintippst und das aufzeichnest, dann klaut man deinen Laptop und hat alle Daten. Bei dieser Version ist es dann wahrscheinlich auch so, ja.
Ja.
Aber ich meine, es ging darum, eine BitLocker-ähnliche Implementierung zu schaffen und das ist erreicht, ja.
Ja. Der Vorteil von dem ist, dass man nicht einfach ein anderes Kernel mit eigenen Init-RAMFS bieten kann, die dann auch das entschlüsselt.
Stimmt, ja. Ich könnte dir einen anderen Kernel ganz einfach bequem in deine Bootordner, in deinen unverschlüsselten legen oder in die EFI-Partition. Stimmt, ja.
Ja, aber dann sind wir ja nicht mehr bei dem.
Und danach. Das ist bestimmt ein bisschen auch philosophische Fragen dahinter. Wie weit möchte man gehen? Kann man in die Suppe spucken dem Angreifer? Kann man es nicht? Kann man im Geheimdienst in die Suppe spucken? Sicherlich nicht. Aber vielleicht dem einfachen Dieb schon eher. Aber ja, tatsächlich ist das eine Frage, die heißt auch diskutiert wird im Netz. Die kann ich aber nicht beantworten, leider. Dennoch finde ich es toll, wenn der Computer den Chip hat, warum ihn unter Linux nicht benutzen, wenn man es kann. Und genauso auch das Secure Boot. Wenn man die Secure Boot Config selber in die Hand nimmt, dann weiß man, hat man A, keine Angst mehr vor dem Secure Boot, kann verhindern, dass Microsoft in irgendeiner Weise bootfähigen Code einspeist, auch mit dem TPM in Verbindung und sich so vor vielleicht auch ein paar unangenehmen Sachen schützen, die sonst nicht einfach möglich sind. Oder wenn man sich nie damit beschäftigt hat, dann weiß man es nicht. Und so war das auf jeden Fall eine sehr lehrreiche und sehr spannende Zeit, die ich auch nicht missen möchte. TPM und Secure Boot zu verstehen, habe ich in meinem Leben vorher noch nicht verstanden, bis jetzt. Und das war eine coole Sache im Endeffekt, ja. Also rein aus technischer Sicht.
Und Druck ist,
mit, ich glaube, ungefähr 200 Config-Dateien oder Modulen standardmäßig ausgestattet. Ja, es ist schön vielleicht, convenient, wenn man es benutzen muss, aber man benutzt es meistens ja nicht. Man startet den Rechner und hofft, dass es bootet. Ja, will man da keinen Kaffee kochen im Group. Ja?
Das TPRS-Design-Tool hat ja Änderungen dran gemacht.
Genau. Ja, das wäre mein Wunsch, ja. Ich habe jetzt nur Parameter hinzugefügt und statt dem einfachen File-Öffnen-Algorithmus den Store-Algorithmus vom OpenSSL reingelegt, damit er auch sowas in Formate wie Object, Doppelpunkt, dann ein File und dann Fragezeichen Pass, was beim TPM2 OpenSSL verwendet wird. Diese Patches vom TPM-SB-Sign-Tools will ich gerne upstream bringen, falls das möglich ist und akzeptiert wird.
Ja.
PCR7 ist da eigentlich die Lösung dafür, dass man eigentlich braucht man sich rein technisch keine Sorgen mehr zu machen, weil wenn man am Secure Boot etwas ändert, dann würde das TPM nicht mehr aufschließen. Und da wir nur unsere eigenen signierten Kernels erlauben zu booten, ist es ja eigentlich prinzipiell auch möglich, da gar kein BIOS-Passwort zu setzen, würde der Rechner booten, aber gesichert. Ist keine gute Idee, aber das hat noch eine andere Bewandtnis. Das bedeutet, dass eine zertifizierte Bootkette entsteht. Wenn kein BIOS-Passwort gesetzt ist und ich schalte Secure Boot einfach aus, dann würde es nicht entschlüsseln. Wenn ich einen Microsoft-signierten kompromittierten Bootloader benutze, dann ist in der PCR7-Messung das Microsoft-Element mit drin und die Festplatte schließt nicht auf. PCR7 ist nur Secure Boot, einzig und allein. Ob Secure Boot eingeschaltet ist, die komplette Datenbank, dann ein Separator-Event und danach alle Zertifikate oder Hashes, von denen tatsächlich gebootet wird. Und sonst keinen weiteren Bezug zum System. Und daher erachte ich es für sehr gut, dass man PCR7 benutzt. Dann spart man sich die Problematik mit dem PCR0, zu erkennen, wann ein BIOS-Update eingespielt wurde. Kann ja auch kalt gemacht werden vom Rechner mit dem USB-Stick, ins BIOS gehen, BIOS-Update machen. Und dann wäre das System noch bootfähig. Entschuldigung?
Das ist ja der Punkt. Ich kann das ganze BIOS ausbauen.
Genau, ja. Natürlich kann man auch PCR0 noch mit dazu nehmen, wenn man möchte. Das als Option anzubieten, ist natürlich eine gute Sache, ja. Genau, das stimmt. Und ich werde auch noch eine Option anbieten, um noch mehr PCR-Register frei definierte mit hinzuzunehmen in der Ceiling. Allerdings ist das so für die Masse dann wiederum schlecht, weil im Firmenumfeld, weil dann irgendwelche BIOS-Updates irgendwann passieren, ich weiß nichts davon, der User auch nicht vielleicht, und dann bootet die Maschine nicht mehr. Oder man bootet einmal Windows, das installiert ein BIOS-Update, heutzutage geht das einfach, mit der EFI-Kapsel oder sowas ähnlichem, ich habe keine Ahnung, aber es geht unter Windows, BIOS-Updates, und dann hätte man PCR0 geändert und das System würde nicht mehr booten. Und das ist halt ein Fakt, der in Firmen schlecht ist, weil dann alle Leute gleichzeitig vielleicht sogar zur Administration laufen müssen und sich da den Recovery Key wieder abholen. Für privat ist das natürlich ganz was anderes.
Ja?
BitLocker.
BitLocker kompatibel, weil da ist man nicht immer ganz
genau. Ja.
Die Frage, wie kompatibel zu Microsoft wollte ich jetzt mal
dazu. Ja, die schlechten Sachen natürlich nicht mitnehmen, das ist ganz klar, ja.
Ich selber verwende nur PCR7 und wenn man sich die Mahnpatch zu Systemd Crypt Enroll anschaut, dann wird auch empfohlen, einfach nur PCR7 zu verwenden und meiner Meinung nach reicht es auch vollkommen aus. Also ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, ich habe auch zusätzliche Sachen früher mit reingenommen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktioniert hat.
Einfach bricht, ja. Das ist das Problem. Wenn man nicht will, dass es bricht von alleine, dann sollte man nur PCR7 nehmen. Es gibt natürlich noch eine Krönung darauf. Das ist die Kombination von PCR4 plus PCR7. Beide eine Kombination. Das ist dann das Ultimative, weil A, muss man das Secure Boot bearbeiten und B, die EFI-Blobs bearbeiten. Und in der Kombination ist es noch besser, als nur 7 oder nur 4 zu nutzen. Ja, aber das ist irgendwann mal für die Zukunft noch angedacht, eventuell zu machen. Da braucht man dann Ausreiß-Policies und das ist dann wiederum auch unspaßig, aber eventuell würde es einen Vorteil bieten. Okay, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Danke.